Deutschlandfunk Kultur Rang 1.
Sie haben hohe Wellen geschlagen, die Regeln, die sich Regisseur und Neuintendant Milo Rau mit seinem Genter Manifest auferlegt hat, für eine neue Art von Stadttheater. Die Welt, so heißt es da unter anderem, soll nicht bloß dargestellt, sie soll verändert werden. Wörtliche Klassiker-Adaptionen sind verboten und mindestens eine Produktion pro Saison muss in einem Krisen- oder Kriegsgebiet geprobt oder aufgeführt werden. Wie aber verstehen sich solche Vorhaben mit den Erwartungen eines Stadttheaters? Publikums. Eberhard Spreng hat die erste Milo Rau-Spielzeit als Intendant am Nationaltheater Gent oder flämisch NT Gent beobachtet und fasst sie für uns zusammen.
Über dem Eingang zum Theater am zentralen St. Barthsplein in Gent hängt in flämisch und englisch und mit goldenen Lettern auf weißem Grund ein stolzer Spruch: Stadttheater der Zukunft. Die Schauburg ist der größte der drei Spielorte des traditionsreichen NT Gent in der zweitgrößten Stadt Flanderns. Das Theater wollte unter Milo Raus Leitung den Beweis antreten, dass es in der zumal in Deutschland seit Jahren geführten Systemdebatte zwischen den Stadttheatern und der freien Szene eine Lösung gibt. Die Fusion von Repertoirebetrieb und dem Produktionsmodus freier Theater- und Tanzgruppen.
Für mich ist es eher eine Hoffnung, das Modell, das ich am Stadttheater kennengelernt und sehr geschätzt habe, also dieses Know-how beispielsweise von Werkstätten, die mir, wenn ich dann frei projiziere, extrem fehlt. Und auf der anderen Seite dieses Know-how, das man als freie Gruppe hat, in der Recherche, im Touring und so weiter, in einer Art demokratischer zu produzieren. Also wie kann man ein Repertoire, wie kann man ein Ensemble und so weiter halten und das gleichzeitig beweglicher gestalten.
Zur Eröffnung seiner ersten Saison gelang dem Schweizer Künstler eine Arbeit mit einer großzügigen, die Stadtgesellschaft ins Theater einladenden Geste. Lamb Gods, das Lamm Gottes, hatte zwar im Vorfeld in der Presse mit Skandalmeldungen auf sich aufmerksam gemacht, einte dann aber die diverse belgische Gesellschaft in einem großen spirituellen Versöhnungsangebot. Raus Vorhaben, sich einem, wie er es nennt, globalen Realismus zu verpflichten und sein Theater zugleich lokal in der Stadt zu verorten, wurde eingelöst. Etwas weniger überzeugte sein weitaus komplexerer Orest in Mosul. Hier, wie in den anderen Produktionen des NT Gent, tritt ein gemischtes Ensemble auf, in dem sich die Diversität der belgischen Gesellschaft spiegelt. People of Color und beliebte Schauspieler von früher wie Johan Leysen oder Elsie de Brau sind auf der Bühne. Sie alle sind aufgefordert, an Stückentwicklungen mitzuwirken.
Das ist für mich wirklich die Befreiung, könnte man sagen, des Künstlers innerhalb des Betriebs selbst. Also indem jeder gezwungen wird, Künstler zu sein, also indem ich die Schauspieler damit konfrontiere, dass sie die Texte bringen müssen. Ich redigiere, ich versuche zu helfen, aber ich bin nicht der, der dann quasi am Anfang der Proben mit einem Text kommt. Es ist Tabula rasa am Anfang jeder Produktion.
Der Kongo und die mörderische Geschichte des belgischen Kolonialismus in dem schwarzafrikanischen Land war einer der Saisonschwerpunkte am NT Gent, unter anderem mit Luc Percival's Black, The Sorrows of Belgium, einem theatralen Dokument der Suche nach einer neuen Ästhetik der Dekolonisierung und mit Ersan Montags herrlich poetischem Theater der Wortlosigkeit im mit zwei schwarzen Schauspielerinnen besetzten The Living nach Franz Xaver Krötz. Künstlerisch hat sich das Genter Stadttheater der Zukunft nichts vorzuwerfen und so wird Milo Raus erste Spielzeit am NT Gent vor Ort als Erfolg gewertet. 80% Platzausnutzung, ca. 38.000 Zuschauer haben es besucht, 42.000 Zuschauer erreichte es bei Tourneen außerhalb von Gent. Wenige Tage nach Veröffentlichung des jetzt schon detailliert mit allen Terminen vorliegenden Programms der neuen Spielzeit 2019-2020 waren bereits 50% der Karten verkauft. Politisch hat sich das NT Gent sehr deutlich positioniert in den Konsensräumen der linken Bürgerlichkeit. Auch der Beweis, dass mit Milo Rau ein Regisseur der freien Szene ein festes Haus leiten kann, ist erbracht. Aber in der Frage, ob das NT Gent das Stadttheater der Zukunft sei, sind in einem wesentlichen Punkt Zweifel angebracht. Denn die Genter Zuschauerzahlen sind im Vergleich zu einem deutschen Stadttheater in einer Stadt mit rund 250.000 Einwohnern wenig beeindruckend. Ein Grund sind viele Schließtage aufgrund der Tourneebetriebsamkeit des Theaters. Nur 140 Aufführungen in Gent, das ist sehr wenig im Vergleich zu einem deutschen Repertoirebetrieb. So sind die Lehren, die sich aus Milo Raus Genter Theaterreform ergeben, ambivalent. Es zeigt sich der große Produktionsvorteil der freien Szene, wenn sie plötzlich über die Kapazitäten eines festen Hauses verfügt. Es ist frei in der Beherrschung seiner technischen Mittel und seiner dramaturgischen Setzungen. Aber bei der Distribution ist es dem deutschen Repertoirebetrieb mit seiner großen Bindung ans lokale Publikum unterlegen. Das freie Modell ist flexibel in der Produktion und damit gut für die Kunst. Das Repertoire-Modell ist flexibel in der Spielplangestaltung und reagiert damit besser auf die Nachfrage des Publikums. Und für dieses Dilemma gibt auch Milo Raus in Tichent keine endgültigen Wahrheiten.
Eberhard Spreng über Milo Raus' erste Spielzeit als Intendant am NT Gent. Wie es da nach der Sommerpause weitergeht, können Sie auf der Internetseite des Hauses nachlesen auf ntgent.be. Eine Koproduktion mit dem Schauspielhaus Bochum und dem Künstlerkollektiv Monster Truck, die heute Premiere hat, schauen wir uns gleich noch genauer an. Irrsinn heißt ein zweijähriges Projekt, bei dem das Schauspielhaus Bochum mit dem NT Gent zusammenarbeitet. Und heute Abend gibt es dort eine Premiere. Peter Weiß, die Verfolgung und Ermordung Jean-Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospiz zu Charenton unter Anleitung des Herrn Desart. Ein langer Titel und ein berühmtes doppelbödiges Stück über die Abgründe der Französischen Revolution, erzählt als Theater im Theater in einer psychiatrischen Anstalt. Vor unserer Sendung habe ich mit Manuel Gerst von der Performancegruppe Monster Truck gesprochen, die diesen Abend in Bochum nun mit ganz realen psychiatrischen Patienten und mit Menschen mit geistiger Behinderung inszeniert. Ich habe ihn erst einmal gefragt, wie stark sich die Gruppe dabei den Regeln des Genter Manifests verbunden fühlt.
Also mit den Regeln dieses Genter Manifests, die haben wir natürlich gelesen. Erstmal fanden wir das super, dass es wie so einen Anleitungsfaden gibt, wie man Stücke produziert. Es hat einfach auch einen gewissen Humor. Ich glaube, Milo, die nehmen das selbst jetzt auch nicht so ernst, aber sie fanden es einfach gut, dass es erstmal so eine Ansage gibt und dass man sich dazu verhalten kann. Und nein, wir fanden es auch, ja, als Leitfaden fanden wir das erstmal interessant.
Es ist ja auch so, Sie haben sich ein Stück gewählt, einen modernen Klassiker, aber ich würde mal vermuten, auch den Regeln des Genter Manifests folgend, eine wörtliche Klassikerdarbietung wird da ja wohl nicht stattfinden. Inwieweit dient Ihnen denn dieses Stück von Peter Weiß als Ausgangslage?
Die Premiere ist ja am Schauspielhaus Bochum und das war auch die Idee, wir sind eine freie Gruppe und jetzt machen wir auch mal ein richtiges Stück, so mit Schauspielern und dann gab es auch den Vorschlag im Marazat von Vasco Bönisch, dem Chefdramaturgen hier. Und das fanden wir erstmal auch für uns spannend, auch mal was Neues auszuprobieren und nicht eine reine Stückentwicklung zu machen. Und das haben wir schon auch ernst genommen. Also was sind da für Motive, was wird da verhandelt? Es gibt diese Weltanschauung von Jean Marat und dem Marquis de Sade. Und das haben wir aber eher in Motive, Bilder versucht umzusetzen. Und ich hoffe, wenn man das Stück kennt, dass man diese Konflikte und Stationen auch wiedererkennt.
Nun haben Sie ja einen besonderen Ansatz gewählt, nämlich sich sozusagen zu konzentrieren auf das Setting des Stückes, also die Tatsache, dass da Theater gespielt wird in einer psychiatrischen Anstalt. Und dafür haben Sie ja dann auch sozusagen Ihr eigenes Ensemble zusammengesucht. Was sind es denn für Leute konkret, die da auf der Bühne stehen, die da performen?
Also es ist ein sehr gemischter Cast, also es macht ein Schauspieler vom Schauspielhaus mit, eine Tänzerin aus der freien Szene, eine Drag Queen und die meisten der PerformerInnen sind aber DarstellerInnen mit einer geistigen Behinderung oder einer psychischen Krankheit und die haben wir eigentlich in Bochum so über mehrere Workshops, Kontakt zur Lebenshilfe und so zusammengesucht, wer hat Lust bei so einem Stück mitzumachen. Und das kommt daher, dass ja das Stück in einem Nervenheilanstalt spielt und wir das dann konsequent fanden, dann auch die in Anführungsstrichen Verrückten mit in Anführungsstrichen echten Verrückten besetzen. Und wir haben da auch einfach so gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit dem inklusiven Theater Tikva aus Berlin häufig zusammengearbeitet mit PerformerInnen mit Down-Syndrom und deswegen war das auch einfach so in unserer Arbeitsweise, dachten wir, das machen wir konsequent hier weiter.
Aber das ist ja schon ein interessantes Wort, schon ein bisschen provokativ, auch wenn Sie sagen, Sie arbeiten jetzt mit den echten Verrückten zusammen. Das ist ja wahrscheinlich auch Gegenstand der Arbeit gewesen, erstmal zu definieren, was ist denn eine psychische Krankheit oder wie ist denn dieser Begriff der Verrücktheit zu fassen, den man ja offensichtlich abgrenzen muss von der normalen Lebensweise von Menschen ohne psychische Erkrankung.
Genau, und das ist ja auch ein riesenweites Feld. Also wenn ich eine depressive Verstimmung habe, bin ich dann schon psychisch krank oder muss ich in einer geschlossenen Anstalt sein? Und mit diesen Begrifflichkeiten versuchen wir zu spielen.
Wie sensibel sind Sie denn damit umgegangen, dass man ja auch sagen könnte, ja, Krankheitsbilder werden da ausgeschlachtet, Menschen werden da so ein Stück weit auch auf die Bühne gestellt, bloßgestellt. Das ist ja bei all diesen Performances mit den sogenannten Experten des Alltags immer so eine etwas heikle Sache. Bei psychischen Erkrankungen oder auch bei Menschen mit geistiger Behinderung stelle ich mir das doch doppelt und dreifach problematisch vor. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
Ja, also natürlich steht bei so Produktionen immer so der Vorwurf der Freakshow im Raum. Also wir haben ja eben diese Zusammenarbeit mit Theater Tikva, da haben wir ja das auch ganz provokativ gesagt, wir nehmen Menschen mit Down-Syndrom, die man diskriminierend Mongoloid nennt, und inszenieren mit denen die Geschichte von Chinggis Khan, dem Mongolenherrscher, also dass die Mongoloiden Mongolen gespielt haben. Also mit dieser diskriminierenden Bezeichnung oder dieses Klischee haben wir eigentlich so auf die Spitze getrieben, um es dann so zu überaffirmieren. Und es damit dann indirekt auch zu kritisieren. Und also ein ähnliches Prinzip haben wir hier auch. Und das ist wiederum eine Anlehnung an das Stück, an die Stückvorlage, weil es ist ja wirklich eine historische Begebenheit. Also diese Nervenheilanstalt in der Nähe von Paris, in Charenton, die wurden ja wirklich dann immer geöffnet für Publikum aus Paris. Und die sind dann zum, in Anführungsstrichen, Irrenschauen gekommen. Und das war ja auch dann also eigentlich eine Freakshow im klassischen Sinne. Und dieses Genre, das zitieren wir hier. Aber auch dieses Ausstellen, das machen wir so gerahmt, dass man es als Ausstellen wiederum erkennt. Vielleicht finden das dann auch Leute schwierig. Also ich finde es auch interessant als Theatermacher, Situationen, die man als Zuschauer, als Zuschauerin eventuell ablehnt, aushalten zu müssen.
Sie haben ja als Gruppe Monster Truck eigentlich eine lange Erfahrung mit solchen Skandalen und solchen Konfrontationen. Das gehört in gewisser Weise zu Ihren Arbeiten auch dazu. In Leipzig wurde einer Ihrer Abende vor der Premiere abgesetzt, weil da ein totes Schwein auf der Bühne zerteilt werden sollte. In Berlin konnte das dann stattfinden. Anfang dieses Jahres gab es in Ihrem Stück Fedra in Berlin eine sehr explizite Sexszene zum Beispiel. Glauben Sie, dass das Publikum immer noch verstört aus einer bequemen Rezeptionshaltung rausgeholt werden muss? Und welche Erfahrungen machen Sie denn da konkret an solchen Abenden, wenn Sie merken, jetzt passiert was, was vielleicht auf einen gewissen Teil des Publikums doch sehr unangenehm auch wirkt?
Ja, das sind für uns schon interessante Situationen, wenn sowas passiert. Wenn man merkt, okay, das ist vielleicht dem Publikum gerade unangenehm. Natürlich kann man auch einfach den Saal verlassen. Und natürlich ist die Frage, wie sinnvoll das ist oder ob das überhaupt noch funktioniert. Also wir haben jetzt auch schon eine Reihe von Stücken gemacht, die das so versucht haben zu bedienen. Ich würde sogar sagen, bei Marazzat gibt es eher so einen utopischen Moment oder es ist jetzt nicht so in Anführungsstrichen provokativ, wie es vielleicht dieses Chinggis Khan-Projekt. Für uns ist das sehr reizvoll, solche Situationen auszuhalten und uns aber auch selbst als in Anführungsstrichen die Bösen auch zu thematisieren, die das ja veranlasst haben. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf das Problem, sondern wir sagen, wir sind selbst das Problem.
Was sind denn vielleicht die Erfahrungen, die Sie in der Arbeit mit den psychisch kranken Mitspielerinnen und Mitspielern gemacht haben? Was sind denn da die Erkenntnisse, die eigentlich das Stück dann auch geformt haben?
Wir sind ja so eine Klischee-Performance-Gruppe aus Gießen, gehen so sehr konzeptuell an die Sachen heran und dann merkt man dann in den realen Proben, okay, das funktioniert einfach gar nicht, oder man trifft auch so eine gewisse Widerständigkeit oder man sagt, okay, ab Minute 3 gehst du gerade nach hinten, holst das Mikrofon, trägst wieder nach vorne. Der Performer bleibt stehen oder geht nach links, holt sich ein Brot, weil er gerade Hunger hat. Und dann ist das natürlich überhaupt nicht unser Konzept oder wir können da nicht unser schönes Bild gestalten, was wir gerne hätten. Aber es ist dann halt auch interessant, weil sich zum Beispiel diesem Befehl widersetzt wird, weil er einfach was anderes macht. Wir haben schon große Erfahrungen mit DarstellerInnen mit einer geistigen Behinderung, aber das ist dann doch auch immer wieder für uns neu oder überraschend, wie der Einzelne, die Einzelne auf eine Ansage zum Beispiel reagiert.
Wenn man jetzt nochmal auf Milo Rau zurückkommt und das NT Gent, wie stellen Sie sich denn persönlich das Stadttheater der Zukunft vor? Oder sagen Sie, wir als freies Kollektiv kommen da sowieso nur mal zu Besuch, wir haben einen ganz anderen Blickpunkt aufs Theater?
Das NT Gent ist eigentlich eine Mischung aus einem freien Theater und einem Stadttheater. Und das hatte auch eine gewisse Utopie für mich, dass man einfach mit sehr gut ausgestatteten Werkstätten, Mitteln, auch freie Szeneproduktionen dann produziert, die dann auf Tour gehen. Und dann gibt es immer noch den Intendanten Milo Rau, der natürlich auch in erster Linie seine eigenen Stücke dann promotet. Ja, wenn man von Utopie spricht, ja, ein Stadttheater als Institution finde ich super, aber ohne Hierarchie. Also jeder Techniker, jede Technikerin hat das gleiche Wort wie der Intendant.
Das klingt immer sehr kompliziert, ehrlich gesagt, von außen betrachtet. Aber Sie haben ja sicherlich als Kollektiv auch besondere Erfahrungen damit gemacht und können sagen, so eine demokratische Arbeitsweise funktioniert eigentlich schon gut, bei Ihnen zumindest.
Jein. Also Utopie ist ja auch der Nichtort. Sogar in unserem kleinen Kreis, ich sage gar nicht, dass das Kollektiv ist die Lösung. Das macht ja auch Sinn, dass diese Stadttheater hierarchisch organisiert sind, sonst würde es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Aber ja, wir sind schon damit gestartet, auch dass es eben keinen Chef, keine Chefin gibt. Und das führt natürlich auch zu viel Streit und Unklarheiten. Ich weiß nicht, ob ich die nächsten 10 Jahre so arbeiten werde. Ist auch sehr anstrengend. Gerade ist es okay.
Sagt Manuel Gerst von Monster Truck. Ihre Version von Mara Saad hat heute Abend am Schauspielhaus Bochum Premiere als Koproduktion mit dem NT-Gent und in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Bochum und der Psychiatrischen Klinik Bochum-Ehrenfeld. Die erste Kritik hören Sie dann heute bei uns ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Dramatikerin und Performerin und Rang 1-Kolumnistin Laura Naumann für uns. Gefunden hat sie ihn in einer Inszenierung von einem Großmeister des musikalischen Theaters.
Meine geniale Stelle war mein erstes Martaler-Erlebnis. Als ich 18 war beim Theatertreffen, Platzmangel lief da. Und es gab diesen Moment, in dem das Ensemble über 30 Minuten gefühlt Bye Bye Friends, We've Got To Go, It's The End Of Our Show gesungen hat. Und es war aber nicht das Ende der Show, sondern es war der Anfang der Show.
Bye Bye Friends, We've Got To Go, It's The End Of Our Show.
Und sie hatten alle, einfach 15 Leute, unterschiedlich große Gitarren. Kleine, mittelgroße, sehr große, winzige. Vielleicht waren es auch noch andere Instrumente, die so ähnlich aussahen wie Gitarren, aber es hörte nicht auf und sie sahen merkwürdig aus und haben einfach diesen Song gespielt und ich war noch sehr klein und dachte mir, wow, das ist einfach das Lustigste, was ich je gesehen habe.
Ja, auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Das war's schon wieder. Tschüss, ciao und bye bye. Au revoir und auf Wiedersehen. Arrivederci. Und wenn Ihnen der Abend nur halb so gut gefallen hat wie uns, dann hat er uns doppelt so gut gefallen wie Ihnen.
Ja, ein schöner Schluss am Anfang. Die Dramatikerin und Performerin Laura Naumann über Christoph Marthalers Zürcher Inszenierung Platzmangel von 2007 gesehen beim Berliner Theatertreffen. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Wenn Sie unsere Beiträge nochmal nachhören möchten, können Sie das wie immer tun auf deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag.